Vielen Dank für die Einladung wieder in Ihre Runde hier zu den Kreuz- und Quergesprächen. Die sind ja schon legendär. Und Sie haben mich mit einem Thema angefragt vor einiger Zeit. Das Thema hieß dann, Gott ist eine schwarze Frau. Und dieses Thema habe ich abgelehnt. Weil ich sage, das Thema so werde ich, dazu kann ich nichts sagen, weil ich habe Gott noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich weiß nicht, ob es eine schwarze Frau ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein alter weißer Mann ist. Aber zu der anderen Frage kann ich nicht viel sagen. Aber das führt mich natürlich auf die Spur, wie können wir überhaupt angemessen von Gott reden? Was kann man von Gott sagen? Und dann habe ich gesagt, wenn wir mal auf die Rede Jesu schauen, aber dazu werde ich gleich mehr darauf eingehen, dann sehen wir natürlich, dass der in Gleichnissen und Metaphern von Gott redet. Und die Frage zu stellen, ist Gott wie eine schwarze Frau, die ist natürlich hochinteressant. Ich will die jetzt am Anfang noch gar nicht beantworten. Das wird so am Ende des Vortrages eine Antwort kommen, ob das eine mögliche Aussage ist oder nicht. Aber Sie sehen natürlich, wir haben ein Riesenproblem. Wie sprechen wir überhaupt angemessen von Gott? Wir können ihn ja nicht einfach auf den Tisch setzen und sagen, ach, guck mal, so sieht er aus. Er wiegt 23 Kilo, ist 22 Zentimeter hoch. So funktioniert das bei Gott nicht. Er steht ja irgendwie außerhalb der Schöpfung. Die Schöpfung verdankt sich ihm. Wir stehen in Verbindung mit ihm als Schöpfung. Wir können ihn erahnen. Wir Christen sind, egal welcher christlichen konfessionellen Denomination wir anhören, eine Offenbarungsreligion. Wir glauben also daran, dass Gott sich uns offenbart hat. Wir können also sicherlich Aussagen von Gott, über Gott, mit Gott treffen. Aber die Frage ist, sind die beliebig? Kann man irgendetwas in den Raum stellen? Wie heikel diese Rede von Gott ist, konnte man vor fast einem Jahr, vor einem Dreivierteljahr einmal wahrnehmen, als in der Schlusspredigt des Kirchentages, Evangelischen Kirchentages, Quinton Caesar, der ja hier auch in Kronenberg, ich glaube Pfarrer, meine ich, wäre hier gewesen, ne? Pfarrer war, mal so nonchalant, Gott ist queer in den Raum gestellt hat. Super Schlagzeile. Ne? Damit kommt man in der Bildzeitung, damit steht man in der FAZ, damit steht man in der Zeit, überall. Gott ist queer. Ich habe die Predigt live verfolgt und ich muss sagen, ich bin zusammengezuckt. Weniger, weil mich das jetzt furchtbar aufregt, sondern weil ich sage, das ist eine schwierige Aussage. Denn mit demselben Recht könnte ich ja mal die Aussage formulieren, Gott ist blau. Jetzt enden Sie vielleicht einen Schlumpf. Aber könnte auch heißen, der ist betrunken. Man weiß es nicht. Und da merken Sie diese identifikatorischen Aussagen mit dem Wörtchen ist, die Gott mal soeben nonchalant eine Prädikation anhängen, die sind verdammt schwierig. Denn die würden ja voraussetzen, ich habe den gesehen und jetzt kann ich ihn beschreiben. Mir ist natürlich klar, was Quinton Caesar damit sagen wollte. Und wenn er das etwas anders formuliert hätte, wenn er in die Richtung gegangen wäre und hätte die Schöpferqualität Gottes, die Schöpfereigenschaft adressieren, sagt, alles, was ist, verdankt sich in seinem Sein der schöpferischen Kraft und des schöpferischen Wirkens Gottes. Und dann gibt es in dieser Welt nichts, was nicht ist. Es gibt queere Menschen, ergo haben die ihre Ursache in Gott. Kann man aber davon ableiten, Gott ist queer. Klar, als Provokation funktioniert die hat super funktioniert, die Aussage. Wenn das das Ziel der Aussage war, würde ich sagen, Mission completed. Als theologische Aussage ist die aber genauso schwer wie zu sagen, Gott ist schwarz, Gott ist weiß, Gott ist blau, Gott ist rot, Gott ist bunt. Wenn man in der Theologie das spricht, kommen wir hier an eine schwierige Frage, denn die Frage lautet immer auch, übertragen wir Menschen nicht unsere eigenen Wünsche in Gott hinein. Wir machen uns dann Gott nach unserem Bilde. Das ist zwar ursprünglich nicht mit dem Bilderverbot von den 10 Geboten gemeint. Da ging es um Idololatrie. In der Antike, als die 10 Gebote formuliert wurden, gab es eben auch Religionen, die Götterstatuen oder Göttinnenstatuen hatten, die dann angebetet und verehrt wurden. Und das Bilderverbot bezieht sich zuerst auf das Verbot, sich eine Statue zu machen. In der Tat hat das Volk Israel ja genau das, als Mose gerade auf dem Berg Sinai zugange war, gemacht, indem es ein goldenes Kalb sich gegossen hatte. Auch so ein Symbol für eine Fruchtbarkeitsgöttlichkeit, kann man vielleicht so sagen. Dieses Bilderverbot bezieht sich sicherlich zuerst darauf, aber es mahnt uns eben auch an, uns nicht vorschnell Gott nach unseren eigenen Wünschen zu machen, sodass wir ihn in der Tasche haben. Wie oft, ich bin über 30 Jahre im pastoralen Dienst, wie oft habe ich schon gehört, das entspricht nicht meinem Gottesbild. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, wenn jemand so denkt. Aber haben Sie schon mal versucht, sich die Zahl Pi vorzustellen oder zu verstehen? Oder die Zahl Wurzel 2? Oder haben Sie mal versucht, Infinitesimalrechnung zu verstehen? Die gibt es. Die ist existent. Die ist sogar wahr. Aber wenn wir nach dem Muster vorgehen würden, verstehe ich nicht, kann nicht sein, ja, dann gibt es so vieles nicht, was letzten Endes funktioniert. Die Frage steht also tatsächlich im Raum, wie können wir angemessen von Gott reden? Selten habe ich einen Vortrag gehalten, der in der Öffentlichkeit vorher so kommuniziert wurde, mit Interviews, Radioberichten und was weiß ich was, weil die Frage natürlich hochspannend ist. Und es ist in letzten Endes dasselbe Muster, das Quentin Caesar bedient hat mit Gott ist queer. Ist Gott wie eine schwarze Frau? Reicht schon in den Raum zu stellen, um bei manchen Leuten natürlich Bilder zu evozieren. Die lesen das Fragezeichen nicht, die lesen das Wörtchen wie nicht. Und schwupp geht eine Diskussion los. Im Internet auch, gerade in jüngsten Tagen, gab es eine Diskussion. Und dann wurde ich von jemandem im Internet durchaus auch angegangen, damit kann ich leben. Und der sprach dann sofort von, ich glaube an einen persönlichen Gott. Böse Falle. Denn dieser persönliche Gott wäre genau das, was Quentin Caesar mit Gott ist queer sagt. Oder wenn jemand von Ihnen sagt, Gott ist für mich wie eine schwarze Frau. Wer bin ich, das abzulehnen? Wenn das Ihr Bild ist, das Sie sich von Gott machen, dem kann ich kaum widersprechen. Aber wir Christinnen und Christen glauben, wie auch die Juden, nicht an einen persönlichen Gott, sondern an einen Gott, der Person ist, an einen personalen Gott. Das ist was anderes. Ein persönlicher Gott ist ein Gott für mich. Und ob mein persönlicher Gott Ihrem persönlichen Gott entspricht oder Ihrem persönlichen Gott, weiß ich gar nicht. Aber greifen wir damit überhaupt auf das zurück, was, wer, wie Gott ist? Wahrscheinlich nicht. Wir machen uns ein persönliches Bild von Gott. Gott als Person, als Gegenüber, ist etwas ganz anderes. Martin Buber sprach vom Du. Und ein Gegenüber mache ich mir nicht zurecht, sondern mit meinem Gegenüber, das Du ist, muss ich mich auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob alle von Ihnen verheiratet sind, ich vermute viele aber schon. Versuchen Sie sich mal, Ihren Ehepartner, Ihre Ehepartnerin zurechtzuerziehen. Der Versuch ist nicht strafbar. Aber es wird wahrscheinlich beim Versuch bleiben. Ja? Wenn wir mit Gott interagieren, wenn wir von Gott reden, reden wir Christinnen und Christen mit den Juden von einem Gott, den wir als Du, als Gegenüber, als Person verehren und dann noch als einer Entität, von der wir glauben, dass wir unser Sein ihm verdanken. Das heißt, es besteht erstmal ein gewisses Gefälle zwischen dem Schöpfer und uns als Geschöpf. Das müssen wir als solches erstmal anerkennen. Es gibt noch ein weiteres Problem. Weil wir hier in einer raumzeitlichen Existenz leben und diese raumzeitliche Existenz bedingt, dass wir so etwas wie Gegenwart zwar denken, aber nicht erfassen können. Gott selber aber keine Entität ist, die in Raum und Zeit aufgeht, sondern darüber hinausgeht, transzendent ist, können wir ihn mit raumzeitlichen Möglichkeiten gar nicht beschreiben oder erfassen. Das heißt, jede Aussage, die anfängt mit Gott ist, und jetzt ist egal, Mann, Frau, männlich, weiblich, wie auch immer, ist schwierig. Und jetzt werden Sie sagen, aber haben wir nicht die Aussage, Gott ist allmächtig? Und diese Aussage ist verdammt schwierig, weil diese Aussage auf den ersten Blick scheint, wahr zu sein scheint. Als Schöpfer muss der doch allmächtig sein. Und jetzt spüren Sie mal in Ihrem Herzen nach, wie oft haben Sie sich schon die Frage gestellt, wie kann denn der allmächtige Gott so etwas zulassen? Und dann sind Sie genau in der Falle, die diese Aussage, Gott ist allmächtig, als Totalidentifikation mit sich bringt. Sie scheint eine legitime Aussage zu sein, bringt aber eine ganze Reihe von Aporien mit, zumal ich mit Ihnen ein kleines Gedankenspiel machen will, das wenig bedacht wird. Wenn Gott allmächtig ist, nehmen wir das mal an, die Aussage ist wahr. Und ich könnte Ihnen jetzt eine Sache sagen, die Gott nicht kann, wäre er nicht allmächtig, richtig? Ich frage Sie, kann Gott ohnmächtig sein? Manche schütteln den Kopf. Wenn er nicht ohnmächtig sein kann, ist er nicht allmächtig. Er kann ja etwas nicht. Oder die Allmacht Gottes bedingt gleichzeitig seine potenzielle Ohnmacht. Damit ist die Aussage, Gott ist allmächtig, eine Nullaussage. Sie funktioniert bei näherer Betrachtung. Nicht wirklich. Weil es genau dieselbe Prädikation ist, wie wenn ich sagen würde, Gott ist blau, Gott ist queer, Gott ist bunt, was weiß ich was. Eine schwierige Aussage, die aber zweifelsohne Eingang in unser Glaubensbekenntnis gefunden hat. Wir glauben an den einen Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da steht sie drin. Und die ist hochproblematisch, weil sie die Theodizee-Frage hervorbringt. Wieso greift ein allmächtiger Gott nicht ein und nimmt Putin die Waffen aus der Hand? Wieso geht ein allmächtiger Gott nicht hin und zwingt die Hamas, die Geiseln freizulassen, damit endlich Frieden im Nahen Osten ist? Wieso macht er das nicht? Wie kann es sein, dass der Sohn des allmächtigen Gottes am Kreuz stirbt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie merken an diesem Beispiel, jede Weise, Gott auf den Begriff bringen zu wollen, selbst in der uns gewohnten Weise, ist bei näherer Betrachtung enorm schwierig. Womit hängt das zusammen? Mit einem grundlegenden Problem der Gottesrede und in der Heiligen Schrift da selbst wird uns dieses Problem schon auf den Teller gelegt. Im Buch des Propheten Hosea heißt es im Kapitel 11, Vers 9, ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Von Gott also nach Menschenart zu reden, haben wir hier schon eine Warnung. Ich bin Gott, nicht ein Mensch. Spätestens an der Geschichte ist nicht nur der alte weiße Mann hinüber, sondern sie haben sich die Antwort mit der schwarzen Frau gleich mitgegeben. Es ist schwierig, so von Gott zu reden. Wir reden von Gott, oder in diesem Fall bei dem Propheten Hosea, wird dieser Satz in einer Rede Gottes gesagt, der Israel nicht preisgeben will. Das ist schon ein wichtiger Hinweis, der uns gleich auch beschäftigen wird. Denn wenn wir von Gott reden, gehört es ja zu unserer Idee Gottes oder zu unserer Gotteserfahrung dazu, dass wir eben nicht mit einem Gott zu tun haben, der die Welt mal eben wie ein Demiurg hervorgebracht hat und dann gesagt hat, tschüss, jetzt macht mal alleine. Der Gott, an den wir gemeinsam mit den jüdischen Geschwistern glauben, ist ja ein Gott, der mit uns in Beziehung steht. Wir stehen in einem Beziehungsverhältnis zu diesem Gott. Und auch das müssen wir in der Rede von Gott irgendwo abbilden, dieses Beziehungsverhältnis. Es gibt dann eine zweite Stelle im Buch Numeri, wo auch die Gottesrede adressiert wird. Da sind wir im Buch Numeri. Kapitel 23, ein etwas längerer Absatz, die Verse 18 bis 24, die lese ich als Ganzes vor, weil die einen Orakelspruch des Propheten Bileam abbilden. Ich weiß nicht, ob Sie die Bileam-Legende kennen, sie gehört für mich zu den schönsten Erzählungen im Alten Testament, weil da eine Eselin vorkommt. Es ist bewusst eine Eselin, also ein weiblicher Esel, die schlauer ist als der Prophet Bileam. Die Eselin erkennt Gott nämlich, wenn der Prophet Bileam, der kein Jude ist, der kein Israelit ist, Gott nicht erkennt. Aber dieser Prophet Bileam spielt in der Kommunikation zwischen Gott und dem König Balak eine wichtige Rolle. Und in dieser Geschichte taucht folgender Absatz auf. Ich lese aus dem Kapitel 23 des Buches Numeri die Verse 18 bis 24. Da begann Bileam mit seinem Orakelspruch und sagte, auf, Balak, höre, lausche mir, Sohn Zippors, Gott ist kein Mensch, der lügt, kein Menschenkind, das etwas bereut. Spricht er etwas und tut es dann nicht, sagt er etwas und hält es dann nicht. Siehe, Segen habe ich empfangen, er hat gesegnet, ich kann es nicht widerrufen. Man erblickt kein Unrecht in Jakob, man sieht kein Unheil in Israel, Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und königlicher Jubelschall ist in ihm. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt, er hat Hörner wie ein Wildtier, denn kein Zauber wirkt gegen Jakob und kein Orakel gegen Israel. Jetzt sagt man zu Jakob, zu Israel, was hat Gott getan? Siehe, ein Volk wie eine Löwin, die aufsteht, wie ein Löwe, der sich erhebt. Er legt sich hin, bevor er die Beute gefressen und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Jetzt ist dieser Orakelspruch alles andere als gute Nachtgeschichte geeignet, weil man merkt, dieser Orakelspruch leugnet den Kampf ums Überleben nicht, dem wir Menschen ja ausgeliefert sind, immer wieder neu. Aber was dieser Orakelspruch auch wiederholt, ist erstens, Gott ist kein Mensch und jetzt kommt, der lügt. Also dann wird aufgelistet, wie Gott in der Beziehung zu seinem Volk Israel steht. Auch hier geht es wieder um ein Beziehungsverhältnis. Noch ein Satz aus dem Neuen Testament. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Wir glauben, dass es Jesus von Nazareth ist, in dem Gott selbst sich offenbart hat. Eine zweifelsohne erst nachösterliche Erkenntnis. Er hat Kunde gebracht, weil er nach unserem Glauben, an dieser Stelle würden Juden sich jetzt verabschieden, Muslime sowieso, weil er nach unserem Glauben vor aller Zeit schon da war. Und von daher natürlich Kunde bringen kann von diesem Gott, weil er ihn gesehen hat, etwas, was uns nicht möglich ist. Denn auch das lesen wir im Buch Exodus und auch diese Stelle lese ich Ihnen gerne vor. Als Gott dem Mose zum zweiten Mal die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten gibt, äußert Mose dringend den Wunsch, und hier setze ich ein, Kapitel 33 des Buches Exodus, Verse 18, folgende. Mose äußert den Wunsch, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Da sagte er, also Gott, ich will meine ganze Güte vor dir vorüberziehen lassen und bin gnädig, wem ich gnädig bin, und ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. Weiter sprach er, du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, siehe, da ist ein Ort bei mir, stell dich da auf den Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen. Eine Warnung, die dem großen Propheten Mose anheimfällt. Niemand kann Gottes Angesicht schauen. Und in der Tat zeigt sich Gott in der gesamten Heiligen Schrift nie unmittelbar, sondern immer nur vermittelt durch Engel. Er erscheint in einer Wolke, in einer Flammensäule, wie auch immer. Er tritt nie unmittelbar auf den Plan, weil uns Menschen das im wahrsten Sinn des Wortes verrücken würde. Er ist so groß, dass wir sein Angesicht nicht schauen können. Lebenden ist es eben nicht möglich. Und wie viel schwerer muss es dann sein, Aussagen von Gott über Gott zu treffen? Aber diese Geschichte aus dem Buch Exodus hält eine interessante Komponente bereit. Denn tatsächlich darf Mose ja doch hinschauen, aber nur auf den Rücken, als der vorübergezogen ist. Da ist ein Hinweis drin. Wir schauen Gott zwar nicht ins Angesicht, aber wenn wir zurückschauen auf unsere Erfahrungen, können wir in der Rückschau erkennen, wo Gott an uns, mit uns, in uns gewirkt hat. Diese Gotteserfahrung gibt es, natürlich, aber wir können sie möglicherweise im Moment selbst gar nicht fassen. Erst in der Rückschau erkennen wir, Gott ist mit uns, wahrscheinlich die ganze Zeit, mit Sicherheit die ganze Zeit, aber erst in der Rückschau können wir Aussagen machen und auch hier reden wir letzten Endes wieder über Beziehungsaussagen. Dieses Grundproblem der Gottesrede war den Theologinnen und Theologen eigentlich immer schon bewusst. Wir lesen es ja schon hier in der Bibel. Und in der Theologiegeschichte hat man deswegen immer wieder versucht, diese Frage der Gottesrede neu zu durchdenken, neu zu adressieren. Wie schwierig es ist, alleine den Gott zu begreifen, werden wir in wenigen Tagen zu Ostern ja wieder hören, wenn etwa Maria Magdalena den Auferstandenen nicht begreifen darf. Noli me tangere, rühr mich nicht an. Aus dem Buch Exodus habe ich es Ihnen gerade vorgetragen, dass selbst Mose die Herrlichkeit Gottes nicht schauen darf. Das heißt, direkte Aussagen von Gott zu machen, ist ein enorm schwieriges Unterfangen. Und selbst bei der vermeintlich geläufigen Aussage, Gott ist allmächtig, hat unser kleines Gedankenexperiment gezeigt, dass auch da die eine oder andere Paradoxie drin verborgen ist, die die Aussage letzten Endes schwierig macht. Man ist des Weiteren hingegangen und hat dann gesagt in der Theologiegeschichte, okay, wenn wir nicht aussagen können, wer ist, wenn wir ihn nicht deskriptiv beschreiben können, dann können wir vielleicht doch aussagen, was Gott nicht ist, die sogenannte Via Negativa. Gott ist auf keinen Fall ganz böse. Die Aussage kann man sicherlich treffen, klar. Die Aussage, Gott ist nicht böse, wird schon schwieriger, weil sie uns wieder in die Falle führt. Woher kommt das Böse denn dann überhaupt? Wenn auch das Dunkle, was uns belastet, was uns unheimlich erscheint, nicht seinen letzten Ursprung in Gott hat, müsste es ja einen potenten Gegenspieler geben, der mindestens genauso potent wie Gott ist. Dann könnten wir aber nicht sagen, Gott ist der eine. Die Via Negativa führt uns also letzten Endes auch nicht weiter. Die Lösung, die man letzten Endes in der Theologiegeschichte gefunden hat, steht auf zwei Beinen. Der eine Aspekt ist, Gott offenbart sich uns selbst. Die Frage ist, wo können wir denn diese Offenbarung Gottes erfahren? Wo können wir ihr begegnen? Unmittelbar nach unserem Glauben, bestätigt durch die Auferstehung des Gekreuzigten, natürlich in Jesus selbst, den wir als den Mensch gewordenen Sohn Gottes verehren. Gott zeigt sich nach unserem Glauben in Jesus. Es gibt aber noch eine zweite Erkenntnis, es gibt mehrere noch, aber es gibt noch eine zweite Erkenntnis, natürlich die Heilige Schrift, von der wir glauben, dass Gott sich hier drin offenbart hat. Nach katholischer Lesart übrigens auf menschliche Weise, nach Menschenart, also interpretationsbedürftig. Und die Natur selbst ist ein Ort der Gottesoffenbarung. Wenn Gott Schöpfer ist, dann hat er sich in diese Schöpfung eingeschrieben, wie ein Künstler oder eine Künstlerin sich in ihr Kunstwerk einschreibt, dieses Kunstwerk aber unabhängig von ihr existiert. Wenn wir jetzt Zeit hätten, könnte ich mit Ihnen ein zweites Experiment starten. Nehmen wir mal vorne den Blumenstrauß, der hier auf dem Tisch steht. Und ich würde Ihnen jetzt Blätter geben und würde Sie bitten, zeichnen Sie doch mal diesen Blumenstrauß. Ich würde auch mitmachen, obwohl ich überhaupt nicht malen kann. Dann hätten wir hinterher über 30 Bilder dieses Blumenstraußes. Im Idealfall würde man erkennen, es ist immer dieser Blumenstrauß. Wir hätten über 30 unterschiedliche Darstellungen. Weil Sie, jede und jeder Einzelne von uns, mit der eigenen Fähigkeit in dem eigenen Bild sich einprägt. Auch wenn dieses Bild hinterher unabhängig von uns weiter existiert und ein Eigenleben führt. Ich kann also anhand des Bildes Rückschlüsse auf die Künstlerin und den Künstler ziehen. Rückschlüsse, Indizien. Auf meinen würden Sie sehen, zeichnen konnte der nicht. Wenn ich das auf unsere Schöpfung anwende, kann ich schon einige Aussagen über Gott treffen. Denn wir erkennen in dieser Schöpfung, dass sie offenkundig fehleranfällig ist, zumindest das, was wir Menschen für Fehler halten. Es passieren in dieser Welt Dinge, die wir Menschen für nicht perfekt halten. Ein Beispiel, wie schwierig das auch das ist, aber ein Beispiel. Angenommen, Sie haben den dringenden Wunsch in Kanada, sich ein Holzhaus zu bauen in diesen wunderbaren Ahornwäldern. Wildromantisch, ein Träumchen. Das Blöde ist, diese Ahornwälder brennen immer wieder ab. Das müssen Sie aus natürlicher Sicht auch tun, weil die so hoch sind, die Bäume, dass kein Sonnenlicht durchdringt und der Samen, der zu Boden fällt, gar nicht aufgehen kann. Wenn da aber mal der Blitz reinschlägt, diese ätherischen Öle, die in diesen Ahornbäumen drin sind, fangen sofort, mehr oder weniger sofort Feuer. Der Wald brennt ab, das Sonnenlicht kommt unten drauf, die Asche ist sehr fruchtbar, das Samenkorn kann sprießen, der Wald kann sich regenerieren. Objektiv also etwas Gutes für den Wald. Für Sie mit Ihrem Holzhäuschen, Sie sehen das anders, denn Ihr Holzhäuschen ist gerade mit draufgegangen. Subjektiv für Sie also etwas Schlechtes. Man könnte also hier an dieser Stelle schon die Frage stellen, ist das, was wir Menschen subjektiv als schlecht erleben, objektiv tatsächlich schlecht? Große Frage. Aber es gibt offenkundig eine Fehlertoleranz in dieser Schöpfung, die uns Menschen übrigens hilft zu leben, sonst hätten wir gar keinen freien Willen, zumindest so frei unser Wille als Freiheit möglich ist. Es gibt also ein Freiheitsprinzip. Dieses Freiheitsprinzip scheint in Gott seine Wurzel zu haben. Das scheint er sich als Künstler eingeprägt zu haben. Kann man über Gott als Indizium von der Welt rückschließend induktiv aussagen, bei aller Vorsicht. Gibt aber noch etwas. Wir Menschen erleben uns in dieser Welt als unvollkommen. Wir sehnen uns nach einer Ergänzung, nach einem ergänzenden Gegenüber. Dieses Sehnsuchtsprinzip kann man etwas überkandidelt mit dem Wort Liebe bezeichnen. Jetzt will ich nicht jedes Beziehung zwischen zwei Menschen in eine Liebesbeziehung hinein predigen, aber es kann zum Beispiel sein, dass ein Künstler ein künstlerisches Gegenüber findet und in einem Künstlerkollektiv auch dort fruchtbar ist und Kreatives hervorbringt. Aber nehmen wir den Begriff Liebe, dieses Sehnsuchtprinzip scheint auch in der Schöpfung zu wirken. Alleine die Fortpflanzung funktioniert durch die Ergänzung eines Gegenübers. Also scheint auch das in Gott seine Ursache zu haben. Deswegen spricht das Corpus Joanneum in der Heiligen Schrift davon, Gott ist die Liebe, weil es dieses Sehnsuchtsprinzip gibt. Wir können also aus dem So-Sein der Natur ableiten, was sagt uns die Schöpfung über ihren Schöpfer aus. Da wird nämlich auch etwas ausgesagt, es gibt Naturgesetze. Ich kann Ihnen mit nicht an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sondern mit Sicherheit sagen, morgen geht die Sonne wieder auf. Ich kann Ihnen sogar, wenn ich jetzt nachgeguckt hätte, sekundengenau sagen, wann die Sonne morgen aufgeht. Ich kann Ihnen das sogar sagen, wann die Sonne im Jahr 5783 aufgeben wird, wenn es uns Menschen vielleicht schon gar nicht mehr geben wird. Diese Naturgesetze zeigen, der Gott, an den wir glauben, scheint verlässlich zu sein. Man kann also offenkundig sagen, Gott ist treu. Aber dem Ganzen liegt immer ein Erfahrungsbezug zugrunde, weil wir aus der Natur, aus der Schöpfung Dinge ableiten können, die etwas über den Gott als Schöpfer, als den Künstler sagen. Haben wir also neben Jesus Christus eine zweite Erkenntnisweise, wo wir Gottes Rede ableiten können, nämlich die Schöpfung selbst. Und dann gibt es noch etwas. Denn weil wir Gott nicht deskriptiv beschreiben können, müssen wir zu einer Krücke greifen. Und diese Krücke nennt man analoge Sprechweise, das ist der theologische Fachbegriff. Die analoge Rede von Gott, nicht umsonst redet, und das ist analoge Rede von Gott, Jesus selbst von Gott in Gleichnissen und Metaphern. Und wie wichtig Gleichnisse und Metaphern in unserem Leben sind, können Sie, wenn Sie mit einem geliebten Menschen zusammenleben, sehen, wenn Sie den morgens im Bett sehen und die Liebe ist noch lebendig, dann sagen Sie in der Regel nicht beim Erblicken des geliebten Menschen, Mensch, mein Oxytocinspiegel steigt gerade an und die Endorphine haben so und so viel Prozent Anteil in meinem Blut. Nein, Sie sagen, du bist mein Augenstern. Eine Metapher, die viel mehr aussagt, als wenn ich jetzt deskriptiv biologische Eigenschaften oder Biochemie in meinem Gehirn oder sonst etwas schreiben würde. Ein Wort, Augenstern, sagt alles, eine Metapher. Und diese metaphorische Redeweise von Gott, die dann etwas über die Beziehungsqualität aussagt, die aktiviert Jesus selbst. Wenn er zum Beispiel sagt, Gott ist wie ein guter Hirte, dann steckt da Beziehungsqualität drin, denn er sagt dieses Bild im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf besteht aus 4 Sätzen. Ein Hirte hatte 100 Schafe, als er abends nach Hause kommt und durchzählt, fehlt eins. Er geht das verlorene Schaf suchen, als er es wiederfindet, herrscht große Freude unter den 99 anderen. Ich kenne mich jetzt mit der protestantischen Tradition nicht so furchtbar gut aus, was dieses Gleichnis angeht. Ich vermute aber, dass bei Ihnen etwas Ähnliches passiert ist wie in unserer römisch-katholischen Tradition. Wir haben dieses Gleichnis nämlich implementiert in die Beichtvorbereitung für Kinder. Und da ist das Schaf das Problem. Wir haben das Schaf zum Problem gemacht, weil dieses doofe Schaf abhaut. Machen gute Schafe so etwas? Ganz ehrlich? Jo. Ein Schaf frisst und läuft und frisst und läuft und frisst und läuft. Das ist das, was Schafe machen. Fressen, laufen, fressen, laufen. Die einzige Person, Figur, die in diesem Gleichnis ein Problem hat, ist der Hirte. Die Schafe gehören dem nämlich gar nicht. Die Schafe gehören jemand anders. Und der Hirte merkt jetzt, eins von den Schafen ist weg. Er könnte in Regress genommen werden. In Regress. Deswegen lässt er die 99 Schafe alleine, wahlweise auf dem Berg, wahlweise in der Wüste, übrigens ohne Schutz. Deswegen nenne ich die immer die Deppenschafe. Er scheint zu wissen, die hauen sowieso nicht ab, um das verlorene Schaf zu suchen. Wie groß wird die Erleichterung sein, als er dieses Schaf gefunden hat? So ist Gott. Gott merkt, oder Gott kriegt Panik, wenn eines seiner geliebten Geschöpfe von dannen geht. Und dann geht der hinterher. Und jetzt gucken Sie mal auf die, die wir auf Erden jetzt die Hirten nennen. Bischöfe. Sie lachen zurecht. Kennen Sie einen Bischof oder in der evangelischen Tradition eine Bischöfin, die Panik kriegt, wenn da Schafe verloren gehen, angesichts der hohen Kirchenaustrittszahlen sollten, die eigentlich keine Nacht mehr ruhig schlafen können? Nein! Die finden gute Begründungen dafür, warum das so ist. Niemand schläft unruhig, weil das Schaf das böse Problem hat. Nein, das Gleichnis, das Jesus spricht, ist ein Beziehungsgleichnis. Und er verwendet ein Bild, das den Menschen damals vor Augen stand. Vielleicht war es in der Situation, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, sogar so, dass gerade ein Hirte mit einer Herde vorüberzog. Das war unmittelbare Lebenserfahrung der Menschen, die aktiviert. Die Hausfrau, die ihre Perle verliert. Der Vater, dessen jüngerer Sohn sein Erbteil fordert, haben sich mal klar gemacht, was das heißt. Wenn ihre Kinder zu ihnen kämen und würden sagen, ich will mein Erbteil haben, dann wäre ich gern bei ihnen zu Hause ein Mäuschen, was dann noch am Tisch los ist. Geerbt wird normalerweise, wenn der Todesfall eingetreten ist. Der jüngere Sohn erklärt seinen Vater für gestorben. Der ist für den gestorben. Und dieser Vater, als er den jüngeren Sohn wieder sieht, läuft ihm noch entgegen. So ist Gott. Ist das nicht verrückt? Stellen Sie sich mal vor, der Prophet Hosea fasst das in ein Bild, an das Bild einer Ehe übrigens. Wir Menschen haben die Freiheit, uns jederzeit von Gott abzuwenden und vor Gott davonzulaufen. Aber Hand aufs Herz, ist Gott auch frei? Was meinen Sie? Ist Gott frei? Ja, nach Hosea und nach dem Gleichnis vom verlorenen Sohn ist Gott so frei, hinter uns her zu sein. Sie können den Versuch machen, von Gott wegzulaufen. Aber Gott ist hinter uns her wie der gute Hirte hinter dem verlorenen Schaf. Und wenn Sie jetzt stehen bleiben und kehren um, Metanoia, wem gucken Sie ins Angesicht? Da ist er schon wieder. Sie müssen ihn gar nicht suchen. Der sucht Sie. Die biblische Rede von Gott in Gleichnissen ist Beziehungsrede. Und Jesus verwendet Bilder, die aus der unmittelbaren Umwelt entstammen. Und wir haben heute sicherlich das Problem, dass Hirten in der Regel für uns keine unmittelbare Lebensrealität mehr sind und deswegen wir natürlich viel in diese Bilder hineintransportieren, die den damaligen, den Zeitgenossen Jesu so unmittelbar gar nicht, die waren denen viel, viel zugänglicher. Ähnlich Könige. Denken Sie jetzt vielleicht an King Charles oder den dänischen König oder wen auch immer. Märchenfiguren sind Könige heute für uns. Märchenhaft. Märchenhafte Wesen. Da werden Hochzeiten zelebriert. Da sitzen wir hier in Deutschland. Gestandene Demokratie, seit 75 Jahren Grundgesetz. Und himmeln dieses Königshaus da an. Und ganz ehrlich, Sie machen sich auch Gedanken, was ist mit Kate, ne? Was ist mit der los? Ist das relevant für uns? Nein. Königsgleichnisse würden heute in unserer Gesellschaft gar nicht mehr funktionieren, damals aber schon. Denn Könige damals waren keine lustigen Zeitgenossen. Herodes Antipas, der damals in Galiläa das Königtum ausübte, war kein angenehmer Zeitgenosse. Und wenn der zu einem Hochzeitsmahl einlud, dann war das sicherlich eine Ehre. Aber wenn der plötzlich, wie Matthäus Evangelium einsieht, der kein Hochzeitsgewand anhat, der nicht so funktioniert. Das war Lebensrealität. Jesus redet in seinen Gleichnissen von einer unmittelbar erlebten Realität. So gesehen hätten wir heute die Aufgabe, neue Metaphern zu finden. Und jetzt ahnen Sie es, ist Gott wie eine schwarze Frau? Und jetzt müsste ich Sie eigentlich fragen, wenn ich hier so in die Runde schaue heute, hier ist keine. Die schwarze Frau ist abwesend. Hier ist keine. Wo erleben Sie schwarze Frauen? Was heißt schwarze Frau für Westeuropäer bundesdeutscher Provenienz? Wo erleben wir die? Im Bahnhofsklo vielleicht. Oder ich habe mir den Spaß gemacht, kann ich mal rumgeben lassen. Ich habe mir den Spaß gemacht, in Vorbereitung auf diesen Abend eine kleine Internetumfrage zu machen. Was verbinden die mit schwarzer Frau? Das ist dabei herausgekommen. Meine Wortwolke erstellen lassen. Äußerst divers, die Antworten. Zweimal tauchte der Begriff schwarze Madonna auf. Ne? Ist aber wenn schon überhaupt die Mutter Gottes, also die Gottesgebärerin, wie ich eigentlich sage. Dann tauchen eine ganze Reihe von Namen auf, nämlich Whoopi Goldberg, Whitney Houston, Ella Fitzgerald habe ich gesehen. Dann, auch interessant, Hexe, Zauberin. Wie die Autoren, die das geäußert haben, da drauf gekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe es so stehen lassen, was da drin stand. Jetzt kommen ein paar Vorurteile. Farbenfrohe Kleider, kann gut singen. Die schwarzen Frauen, die wir aus dem Fernsehen können, die können in der Tat gut singen. Aber ob jede schwarze Frau gut singen kann, weiß ich gar nicht. Worauf will ich hinaus? Wenn ich einen Satz prägen würde, ist Gott wie eine schwarze Frau? Oder Gott ist wie eine schwarze Frau, ohne das Fragezeichen, wäre dann natürlich höchst schwierig. Höchst schwierig, weil wir in der Regel A, gar keine unmittelbare Erfahrung mit schwarzer Frau haben, die ist zumindest total verallgemeinert. Afrika ist, glaube ich, dreimal so groß wie Europa. Wie viele schwarze Frauen leben da? Und die sind nicht alle gleich. Die haben ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen. Wenn ich an schwarze Frau denke, denke ich zum Beispiel an die Königin der die Kandake. Ist auch eine schwarze Frau gewesen. Oder die Königin von Saba und Seba. Oder denken Sie an die Sklavin, die man in die USA gebracht hat und so weiter. Sie merken, wie schwierig diese Metapher ist. Die funktioniert natürlich bei uns als Kontrastbild zum alten weißen Mann. Klar. Aber ist Gott ein alter weißer Mann? Nein, ist er natürlich auch nicht. Was würde denn alter weißer Mann heißen? Woher kommt der alte weiße Mann überhaupt? Er kommt daher, eigentlich müsste er dann Großvater heißen, Gott ist ein Großvater. Aber heute werden auch manche Väter, die schon etwas höheren Alters sind. Es kommt natürlich daher, weil wir sagen, er ist der Vater, Vater unser. Und daher hat man wahrscheinlich in unseren Breiten dieses Bild produziert eines älteren weißen Mannes. Und in der Gegenwart können Sie immer wieder erleben, ob das die Bibel in gerechter Sprache macht oder andernorts, dass man direkt ergänzt, und Mutter. Da wird schon von uns wieder dieses Gerechtigkeitsprinzip eingetragen. Er muss doch auch Mutter sein. Und ja, wenn Sie in die alten Schichten des Alten Testamentes schauen, dann lesen Sie da auch Gott in der mütterlichen Metapher. Ich bin wie eine Glucke, die ihre Küken unter den Fittichen schart. So spricht er von Israel. Ich beschütze euch. Aber wir reden in der Regel, na nicht ganz, ne? Lobe den Herrn, da kommt auf Adel aus Fittichen, da kommt das doch auch wieder drin vor. Wieso nennen wir den denn die ganze Zeit Vater? Und Sie können an dem Unbehagen, das wir heute in dieser Rede oder viele in dieser Rede spüren, merken, die Fähigkeit zu metaphorischer Rede ist ein wenig verloren gegangen. Ich will mit Ihnen einen kleinen Exkurs, einen kleinen Ausflug machen. Wie wurde Gott zum Vater? Und warum reden wir von ihm als Vater? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe dafür. Wie gesagt, auf den ältesten Schichten des Alten Testamentes ist das gar nicht so klar. Da finden wir mütterliche Metaphern und wir finden väterliche Metaphern. Aber so ab dem 6., 5. Jahrhundert vor unserer Zeit patriarchalisiert sich dieses Gottesbild. Warum? Israel war im 6. Jahrhundert vor Christus zuerst die Elite, später auch das Volk in Babylon im Exil. Man hatte den Tempel verloren, man hatte die Heimat verloren und man lebte jetzt in Babylon im Exil. Und wie immer steht man dann als Volk vor der Aufgabe, entweder wir assimilieren uns und gehen in der neuen Kultur auf, verlieren aber dadurch unsere Identität. Wir verschwinden im Prinzip von der Bildfläche. Oder aber wir bewahren unsere eigene Identität, und das ist in diesen Zusammenhängen fast immer durch Abgrenzung gegenüber der Kultur, wo man wohnt. Sie können das in unserer Gesellschaft heute beobachten, mitten hier in Wuppertal. Sie brauchen nur mal durch Oberbarmen fahren. Da leben sehr viele Syrer, die sich dort auch eingerichtet haben und sie zu einem großen Teil ihre Identität bewahren durch Abgrenzung gegenüber unserer Kultur. Da können wir dreimal sagen, Integration, das ist eine ganz normale Frage. Entweder heißt Integration Assimilation oder man versucht, die eigene Identität durch Abgrenzung zu bewahren. Um das Ganze jetzt nicht auf diesen Drive zu bringen, stellen Sie sich vor, Sie würden nach Thailand auswandern. Thailand ist ja so ein Ort, wo viele ältere Herrschaften mittlerweile relativ preisgünstig wohnen können. Und was machen die älteren Herrschaften da? Als erstes, erstmal wird nur Deutsch gesprochen und irgendwo gibt es ein Hofbräuhaus. Natürlich nehmen wir unsere Kultur mit dahin. Wenn Menschen in der Türkei leben oder sonst wo, schicken die ihre Kinder natürlich auf eine deutschsprachige Schule. Das ist normal. Identitätsstiftung durch Abgrenzung. Das macht Israel. Jetzt ist das Erste, was die Israeliten aber gesehen haben, als man in Babel hineingeführt wurde, dieses Ishtar-Tor gewesen, dieses mit den blauen Kacheln, was Sie da im Pergamon-Museum auch entsprechend sehen können. Ishtar war eine mächtige Muttergöttin. Und die Babylonier hatten, kann man sehen im Gilgamesch-Epos noch, einen Schöpfungsmythos, der chaotisch vonstatten ging. Das sind Chaosgottheiten, mütterliche Chaosgottheiten. Wenn Sie jetzt mal unser Buch Genesis lesen, unsere Schöpfungsbericht, dann tickt das wie ein Uhrwerk. Das ist der Gegenentwurf zum Chaos, weil unser Gott Kosmos schafft, Ordnung. Und in Abgrenzung zu diesen Matriarchalkulten passiert im 6., 5. Jahrhundert vor Christus eine Patriarchalisierung des israelischen Gottesbildes. In Abgrenzung dazu. Das ist also ein religionshistorischer Grund, warum das Gottesbild bei uns eher väterlich als mütterlich geprägt ist. Und es gibt einen theologischen zweiten. Wenn Sie mal alle Väter dieser Welt in die Ecke des Raumes stellen, und alle Mütter dieser Welt in dieser Ecke des Raumes. Und jetzt bilden wir Archetypen. Dann ist die einzelne Mutter, der einzelne Vater möglicherweise total anders. Gar keine Frage. Wenn wir Gott Vater nennen, meinen wir auch nicht den eigenen Vater. Sondern wir meinen Vater als Metapher. So, und wenn ich jetzt mal diese Archetypen nehme, dann ist der mütterliche Archetypus der Versorgung, der Umarmung, der des Beschützens. Und das ist ja das, wie wir Gott uns auch vorstellen, dass der uns beschützt. Der väterliche Archetypus ist der zumutet, der die Dinge fürs Leben bereitstellt, der sagt, mach selbst. Eine Zumutung. Können Sie auf jedem Spielplatz beobachten, bis heute. Es ist ein Klettergerüst, die Kinder klettern rauf, der Vater steht unten und sagt, höher, höher, höher. Die Mutter sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir Menschen brauchen beides. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Das sei vorweggestellt. Aber warum nennen wir Gott jetzt Vater? Weil er die Freiheit setzt. Meine Mutter ist schon länger verstorben, aber da war ich schon 10 Jahre verheiratet. Wenn ich die dann zu Hause besuchen ging und sagte, nach 5 Stunden Samstagnachmittags, Mutter, jetzt muss ich mal fahren, sagte die, jetzt schon? Mein Vater hat gedacht, Gott sei Dank geht er, der ist schon 2 Stunden zu lange hier. Wir nennen Gott Vater, weil die Freiheitsidee in der Vatermetapher stärker wirksam ist als in der Muttermetapher. Ist die Muttermetapher damit weg? Nein. Sie ist im Glaubensbekenntnis sogar drin. Freilich etwas versteckt. Ich bin ja immer verwundert, worüber die Leute so beim Glaubensbekenntnis stolpern, aber an den entscheidenden Stellen nicht. Wir glauben an Jesus Christus, den einen Herrn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Aus dem Vater geboren. Seit wann gebären Väter? In unserem Glaubensbekenntnis ist eine Muttermetapher von Gott drin. Die ist Ihnen noch gar nicht aufgefallen. Ohne dass wir von der Mutter sprechen. Jesus ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Worum es jetzt geht, ist, wenn wir von Gott jetzt zum Beispiel mit mütterlichen Metaphern reden wollten, setzen wir damit natürlich einen Marker, das ist ja denkbar, setzen wir einen Marker, wie ist Gott? Und jetzt müssen wir unsere Wirklichkeit daran widerspiegeln, auch in der Rückschau. Machen wir wirklich die Erfahrung, dass Gott uns die Probleme aus der Welt wegnimmt, wie eine gute Mutter es auf dieser Welt tun würde? Eine gute Mutter schmiert ihrem Sohn doch morgens die Butterbrote und wenn er 30 Jahre alt ist. Der Vater wird sagen, hier ist Messer, da ist Butter, da ist Wurst, mach. Ah, ich sehe, Sie kennen das, die Diskussion hier. Ja? Was entspricht unserer wirklichen, realen Gotteserfahrung? Ja, wir wünschen uns, dass Gott so wäre, dass er uns die Probleme aus dem Weg räumt. Wir wünschen uns doch alle, dass Gott aus dem Himmel den Blitz reinschlagen lässt und die Kriege endlich aufhören. Wünschen Sie sich doch auch, ich doch auch. Hat Gott sogar mal gemacht. Hat er mal gemacht? Gott hat das Böse von der Welt getilgt. Da stand aber kein Stein mehr auf dem anderen. Arche Noah. Wer sind wir, dass wir denken, wir würden lebendig davonkommen? Sind wir wirklich so gut? Und dann reut es Gott und sagt, Reset-Knopf, der Regenbogen, ich schließe einen Bund mit euch. Ihr müsst es selbst neu machen. Ihr müsst die Erde aufbauen. Keine Mutter würde so reden. Väter, die tun so was. Unmöglich. Warum wir die Vatermetapher benutzen, hat hier ihren Grund. Es ist eine Metapher. Gott ist wie ein Vater. Streng, freiheitsgewährend, zurüstend. Seifenkiste muss aber schon selber bauen. Deswegen sprechen wir von Gott mit einem Vater. Was ändert sich, wenn wir von Gott als Mutter sprechen? Metaphorisch. Großer Wunsch. Ja. Aber welche Bilder schwingen dann mit? Und ist unsere Realität tatsächlich so? Ich kann und will die gar nicht beantworten, die Frage. Und jetzt merken Sie, das große Problem unserer Gottesrede ist, machen wir uns Gott nicht nach einem Bilde, wenn wir ihn so von ihm reden, wie wir ihn gerne hätten. Der Versuch ist erlaubt. Das Entscheidende aber ist die Realität wirklich so? Oder scheitern wir dann nicht letzten Endes an den selbstgemachten Gottesbildern? Ja, man kann und muss die Frage stellen, sind die alten Bilder, in denen die Bibel von Gott redet, heute noch tauglich? Funktionieren die heute noch? Weil unsere Erfahrungswelten andere sind, müssen wir nicht neue Bilder finden. Aber wir müssen den Lackmustest, wir müssen dann die Probe machen, stimmt das wirklich mit unserer Situation überein? Ist Gott also wie eine schwarze Frau? Als Provokation gegen den alten weißen Mann würde ich sagen, als Gegenpol finde ich das Bild hochinteressant, um allein dieses Bild mal auszulöschen. Und Herr Stempfel und ich, wir haben auf dem kleinen Weg hierauf schon darüber gesprochen. Manch einer wurde ja genau deswegen möglicherweise sogar getriggert, weil das Bild vom alten weißen Mann übermächtig im Kopf ist. Übermächtig. Morgen findet an anderer Stelle übrigens ein Vortrag statt, wie Jesus weiß wurde. Wie stellen Sie sich eigentlich diesen Jesus vor? So als Mensch meine ich jetzt, der irdische Jesus. Blauäugig, blond, hellhäutig, smart, so wie er auf den allermeisten mitteleuropäischen Bildern erscheint. Vorderasiatisch, sehr dunkel wahrscheinlich, nicht größer als 1,60 Meter und kraushaarig. Heute würde der auf die Liste derjenigen kommen, die möglicherweise zur Remigration empfohlen würden. Entspricht gerade nicht unserem Bild, wenn man sich das mal klar macht. Wir Menschen können nicht anders, als uns Bilder vorzustellen. Aber wir müssen akzeptieren, die Bilder sind unsere Bilder. Wir müssen sie darauf überprüfen, passt das wirklich? Wenn wir also mal die Probe machen, und wie gesagt, das ist natürlich nicht repräsentativ, meine kleine Umfrage. Es war ein assoziatives Spiel, das ich in Vorbereitung auf den Abend gemacht habe. Ist Gott wie Whoopi Goldberg? Ist Gott wie Ella Fitzgerald? Ist Gott wie eine Hexe, wie eine Zauberin? Ist Gott wie jemand, der gut singen kann? Ist Gott wie, und diese ganzen Dinge würden jetzt damit schwingen in dieser wirklich nicht. Was heißt schwarze Frau als Metapher? Was würde das heißen? Das Bild selber ist schon viel zu allgemein. Und es fehlt die Beziehungsaussage, weil wir in aller Regel, hier bei uns, keine Beziehung zur Gruppe schwarzer Frauen haben. Und wenn, seien wir ehrlich, Hand aufs Herz, dann laden wir die gerne ein mit einem afrikanischen Chor und freuen uns, wie tolerant wir sind, wie weltläufig. wie weltläufig. Und dann brüsten wir uns, wir sind nicht wie die anderen Deutschen. Wir sind was Besonderes. Der Christ kennt einen Ausländer, solange er nicht neben mir wohnt. Denn wenn die schwarze Frau nebenan einzieht, Hand aufs Herz, und nicht in der Kirche im Altarraum auf der Bühne schön singt, in bunten Kleidern. Schwarze Frauen haben immer bunte Kleider an. Immer. Immer. Bunte Kleider. Sie merken, ich will sie natürlich an der Nase herumführen. Ich will sie provozieren. Das Bild ist verdammt schwierig, weil uns die Erfahrungsrealität schwarze Frau fehlt. Und weil uns die Beziehungsqualität fehlt. Womit ich etwas anfangen könnte, und da komme ich wieder auf Quintin Caesar zu sprechen. Ich lehne den Satz, Gott ist queer, als Theologe ab. Aber das, was Quintin Caesar damit sagen wollte, kann ich sehr gut verstehen. Denn seine Provokation hat ohne Zweifel ein Problem aufgedeckt, das wir in aller Regel auch in unseren Gemeinden, und das ist ja das, was in seiner Predigt im Kontext ausgeführt hat, ein ausgrenzendes Problem oft genug haben. Haben. Und an der Stelle muss man sagen, wenn man jetzt auf die Erfahrung des Volkes Israels, auf die Geschichte des Volkes Israels mit seinem Gott, auf die Geschichte dieses Jesus von Nazareth, der vom Kreuzestod auferstanden ist, der als Gottverfluchter starb und trotzdem von Gott gerettet wurde. Wenn wir auf die Geschichte Gottes mit uns als seinem hinzugekommenen Volk schauen, durch die letzten 2000 Jahre hindurch, dann kann man eine Beziehungsaussage treffen. Gott ist parteiisch. Er steht auf der Seite letzten Endes der Ausgestoßenen und Armen, auch wenn es in dem Moment selber noch nicht sichtbar ist. In der Rückschau sehen wir, dass die Verbrecher sich nie durchgesetzt haben. Putin wird nicht siegen. Die Hamas wird nicht siegen. Die ganzen Kriegsherren auf der ganzen Welt werden nicht siegen. Sie werden vielleicht Schlachten gewinnen. Schlussendlich hat das Böse in dieser Welt noch nie den letzten Sieg davongetragen. Was das mit uns macht, ist aufrecht sein, aufrichtig, an der Seite der Schwachen und der Ausgestoßenen stehen, an der Seite der Unterdrückten. Das ist der Auftrag, der Ruf, der an uns ergeht. Denn auch das lesen wir im Neuen Testament und auch im Alten. Wir sind erschaffen nach seinem Bilde. Die Seligpreisungen gehen genau in die Richtung. Wir geben Gott Gestalt in dieser Welt. Auch das steht in der Johannes-Offenbarung. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Fleisch geworden. Es hat Gestalt angenommen. Und heute ist es an uns, dieser Gestalt zu geben. Denn als Christus in den Himmel auffährt, sagt er, jetzt sollt ihr Zeugen sein. Da passiert übrigens in der Bibel auch was Interessantes. Vorher ist immer nur von Jüngern die Rede vor der Himmelfahrt. Jünger, griechisch Mathes, Mathetes, heißt Schüler. Nach der Himmelfahrt sind es Zeugen, Martys, Märtyrer. Schüler sind sie nur so lange, wie sie lernen. In unserer katholischen Kirche ist es die Firmung, in ihrer evangelischen Tradition die Konfirmation. Da wird man beauftragt. Und jetzt machst du mit, da wird man zum Zeugen. Hände aus den Taschen und angepackt, betend und arbeitend. Und Gott in dieser Welt Gestalt geben. Warum? Weil Gott parteiisch ist. Er ist der Schöpfer allen Seins. Natürlich nicht nur der Weißen, sondern auch der schwarzen Bevölkerung, aller Menschen, egal welche Hautfarbe. Ich kann keinen ausgrenzen, weil Gott in jedem Wesen anwesend ist. Wenn wir in unserem Glauben zur Kenntnis sagen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, dann ist er in allem, was atmet, gegenwärtig. In jedem Menschen. Im Mittelalter hat man das gewusst, wenn da arme Menschen auf der Straße waren, Kranke, dann hat man Häuser gegründet, in denen die Kranken gepflegt wurden. Hospiz nannte man sie. Warum? Weil in Hospiz Hospes Anime drinsteckt. Der Gast der Seele. Der Heilige Geist ist der heilige Gast der Seele. Noch heute nennt man in Frankreich Krankenhäuser Hôtel de Dieu. Und wenn ich mir das klar mache, dass Gott in allem, was atmet, gegenwärtig ist, weil er dem Adam den Atem eingehaucht hat und in seinem Atem alles belebt, dann muss ich sogar hingehen und die Tierwelt ernst nehmen. Die atmen ja auch. Die heißt nicht umsonst im Englischen Animal. Da steckt Anima, Seele drin. Und jetzt merken Sie, wie diese Beziehungsaussage plötzlich nicht nur etwas ist, Gott ist queer, Gott ist eine schwarze Frau, ein alter weißer Mann. Die Beziehungsaussage wird zu einem Auftrag für mich. Gott ist parteiisch. Er duldet nicht, dass der Starke den Schwachen unterdrückt. Maria singt deshalb, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Gott ist kein Mensch, aber er gibt uns den Auftrag. Gott ist und bleibt letzten Endes also der andere. Das ist herausfordernd, aufrüttelnd und verstörend. Ich wurde kürzlich gefragt, auch weil es um diesen Abend ging, wie stellen Sie sich eigentlich Gott vor? Erste Frage war, wie kann man denn Gott in Kinderbibeln darstellen? Ganz schwierige Aufgabe. Als alter weißer Mann nicht, als schwarze Frau auch nicht, am besten gar nicht. Könnte man ihn als Licht darstellen? Wäre so eine gängige Geschichte, ne? Gott als Licht. Der Theologe in mir sagt, schwierig, denn Gott machte das Licht zuerst. Das Licht ist schon Teil der Geschöpflichkeit. Licht zu machen ist für Sie auch möglich, brauchen Sie nur noch einen Schalter drücken. Aber was war vor dem Licht, steht in der Bibel. Die Finsternis. Finsternis können wir Menschen nicht machen. Gott scheint das Dunkel zu sein. Abgründig. Finster. Nicht leicht zu fassen. Vielleicht sogar unheimlich. Verstörend. Herausfordernd. Der Urgrund allen Seins ist auch ein Abgrund. Habe ich Sie verstört? Sind Sie irritiert? Vielleicht sogar erschrocken? Ja. Gott sei Dank.